Ja, ist immer schön, wenn man irgendwas so bekommen hat und dann so, sag ich mal, im ersten Teil des Gottesdienstes kommt das so alles. Dann denken wir so manchmal, das brauchen wir eigentlich gar nicht mehr predigen, ist schon alles gesagt worden. So ging es mir vorne ein bisschen. Und genau. Und zwar waren wir so auf dem Herzen, der Andreas hat ja die letzten Male oder das letzte Mal so ein bisschen in dem geistlichen Kampf gesprochen, in dem wir so stehen. Und hauptsächlich, sage ich mal, so die Sachen erwähnen, die so außenrum sind, die uns so hier und da manchmal beeinflussen. Und mir war aber, dass ich nochmal was übers Herz sagen soll. Also nicht um die Waffenrüstung, da will er selber was sagen, sondern um das, was innen drin ist. Das, was geschützt wird durch die Waffenrüstung. Und eigentlich kann man das mit den vielen Worten heute schon zusammenfassen, die da so gesagt wurden im Lobpreis und zum Teil auch im Frühgebet. Deswegen nehme ich das mal vorweg. Und dann kann man sich das, denke ich, immer mal in Erinnerung rufen. Und zwar hat man Frühgebet, hatte Anja vorhin nochmal, nee, ja, vorhin nochmal wiederholt mit dieser Schubkarre mit Herrlichkeit. Ne? Klar, man sagt zuerst mal, vielleicht bloß eine. Aber ich habe gerade solide gesagt, lass uns mal die Relation richtig sehen. Jesus hat gesagt, das Königreich Gottes ist wie eine Perle. Ne? Ich denke, da sind für jeden jede Menge dabei, wenn das so ein ganzer Schubkarren hier auftaucht. Und genau. Und dann war noch so ein Bild von Feuer, wo der Feind geschossen hat mit Pfeilen und die sind halt dort verbrannt und haben ihr Ziel nicht erreicht. Und das Feuer war sozusagen eine Wand, eine Schutzwand und so ist unser Herr um uns herum. Er bewahrt uns vor den Pfeilen des Feindes. Und dann gab es noch Banner zu sehen in zwei verschiedenen Arten und Weisen. Einmal ein Banner der Liebe, was auf uns drauf lag, ne? Also so eigentlich, wie wir das heute erlebt haben in der Anbetung, dass seine Gegenwart auf uns ruht und dass man in seiner Liebe einfach wiederhergestellt und aufgebaut und geheilt und was man auch immer mal braucht, man das so empfangen, ne? Wie die kleinen Kinder, wenn sie auf dem Schoß sind, die brauchen das auch immer mal und wir Großen auch. Manchmal geben wir es bloß nicht so zu. Und dann gab es noch ein anderes Banner, das waren die Hocherhobenen, ne? Das war also das, wo Jesus als Regent, sage ich mal so, oder als Kriegsherr dort langzieht und sagt, hier lang geht's, hier bin ich, hier geht's hinterher. Dann gab es noch was über reine Herzen, das habe ich jetzt nochmal bis zum letzten aufgeschrieben. Aber darum soll es mal ein Stückchen gehen dann. Genau. Und wie man dorthin kommt, das hat der Klaus Dieter so zusammengefasst, ne, mit diesem Fluss der Wiederherstellung, wo seine Gegenwart, sein Heiliger Geist uns einfach ja, reinigt und heilt. Aber es ist unsere Entscheidung, dort reinzugehen in den Fluss, unsere Sachen, die wir so in der Hand haben, loszulassen und uns wieder ja, in Ordnung bringen zu lassen, heilen zu lassen. Oder wir können auch draußen aufpassen, wie die anderen das machen. Dann bleiben wir aber so, wie wir sind. Das ist unsere freie Entscheidung. Gott zwingt da niemand. Genau. Und dann wurde noch ein Zuhause auf dem Berg gesehen. Ne? So ein, ich glaube, Andi war das, ne? So ein, ja, ich sag mal, so eine Burg, so eine Sicherheit, so ein Zuhause, wo wir sein dürfen. Beziehungsweise hat da jemand am Anfang gebetet, dieses Haus auf dem Felsen. Und das, denke ich, sollte unser Zufluchtsort sein und jeder sollte dort wissen, wie er dorthin kommt und vor allem, wann er dorthin gehen muss. Ne? Es gibt immer mal Zeiten, da muss man mal durchhalten und es gibt auch mal Zeiten, da muss man mal wieder dorthin und mal wieder Ruhe machen. Genau. Und sonst bleibt man im Trümmerfeld, wie es der André gesehen hat. Und das ist nicht sinnvoll. Ne? Da kann man sich zwar aufregen, wie schlimm alles ist, aber Jesus sagt, komm raus, ich habe einen Weg gemacht, du kannst zu mir zurückkommen und ich stelle wieder her. Genau. Und es fängt an mit der Erneuerung unserer Gedanken. Ne? Jesus hat gesagt, tut Buße, denn das Königreich der Himmel hat sich genaht. Das kann man auch anders ausdrücken. Denkt mal um, Gott ist da. Ist genau die gleiche Aussage. Bloß nicht in diesen Sommer, so wie wir es immer hören und wie es dann so durchrastet bei uns in unseren Gedanken, sondern Achtung, Jesus steht vor der Tür, du darfst zu ihm kommen, er ist da. Das bedeutet das. Also ändere deinen Gedanken, ändere deinen Sinn, ändere dein Denken, deine Richtung, guck weg von den Trümmern. Jesus steht neben dir und reicht dir seine Hand. Und du kannst mit ihm mitgehen, er führt dich raus aus den Trümmern. Genau. Und die Kinder haben das nochmal ähnlich bestätigt, ne? Der Arche Noah, der sichere Platz, der Teufel ist besiegt. Der Eichhörnchenbrücke, ne? Wir kennen sie, Jesus kommen. Er ist der Weg. Und er will die Flecken am Herz wegmachen. Jesus ist der Herr. Gut, da kann man noch ganz viel drüber sagen. Aber ich denke, das soll jeder selbst in sein Herzen wirken lassen und aufgehen lassen. Ne? So wie der Same auf dem guten Boden aufgeht und Frucht bringt. So müssen wir das in unseren Herzen reindringen lassen. Wenn wir bloß drüber gehen, husch, husch, dann ist es wieder weg. Dann dreht man sich um und denkt, was war jetzt gleich gesagt? Genau. Und zwar die erste Bibelstelle, die mir so kam, die steht in Sprüche 4, Vers 23. Ich überlege gerade, ich glaube, die kommen heute auch. Mehr als alles andere, bewahre dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Na? Und das soll so, darauf soll man Acht haben, auf unser Herz. Was ist da drin? Ist das, was dort rauskommt, wenn das eine Quelle des Lebens ist, ist das, was wir aussprechen? Ist das was Lebendes? Ist das was Gutes, was wir aussprechen? Oder haben wir so ein getrübtes Wasser, ne? Wie wenn wir früher als Kinder im Bach gematscht haben im Wald und dann irgendwo einen Staudamm gebaut haben, dann war immer mal Dreck und dann musste man eine Weile warten, bis dann alles wieder sauber gespült wurde. Ne? Und so soll aus unseren Herzens Wasser, reines Wasser rauskommen, was den anderen Leuten hilft und was sie selbst auch anspornt, Jesus nachzufolgen. Und genau, die zweite Bibelstelle, die mir kam, die steht in Johannes 6, Vers 68. Und dort sagt Petrus zu Jesus, als Jesus ihn fragt, was glaubten die Leute, wer ich bin? Und da sagt er, Entschuldigung, das war anders. Das war zwar die gleiche Aussage, aber war anderer Hintergrund. Wir machen es nochmal auf. Da sagt er, wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Messias bist, der Heilige Gottes. Gucken nochmal fix, das muss er richtig sagen. Genau. Daraufhin fragte Jesus nun die 12: Ihr wollt doch nicht auch weggehen? Simon Petrus antwortete ihm: Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Das müssen wir also auch in unserem Herzen glauben und erkennen. Ne? Jesus ist unser Herr und das dürfen wir auch erleben. Das hängt damit zusammen. Wenn wir also auf unser Herz nicht aufpassen oder dort alles Mögliche reinlassen, dann fällt uns das schwer, das zu glauben. Wenn wir aber Jesus glauben und ihm vertrauen, dann macht unser Herz sauber. Und dann kommt dort reines Wasser raus. Ja? Ein bisschen später, in Johannes 14, das war so das Gespräch, was Jesus noch mit den Jüngern hatte, kurz vor seiner Kreuzigung, oder ein Teil davon. Und das sagt er in Vers 14, also Johannes 14, Vers 16. Dann werde ich den Vater ersuchen und er wird euch einen anderen Zusprecher geben, damit er für immer bei euch sei, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht erhalten kann, weil sie ihn nicht sieht noch erkennt. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Also hier verspricht uns Jesus, dass der Heilige Geist in uns sein wird und er wird uns leiten. Ne? Und der Heilige Geist ist ja auch der, der dieses lebendige Wasser dann rausfließen lässt aus uns und den anderen Leuten mithilft. Und dann ein paar Verse später in Vers 23 steht, Jesus antwortete ihm, wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort bewahren und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und unsere Wohnung bei ihm nehmen. Ne? Also haben wir sozusagen die komplette Dreieinigkeit in unserem Herzen, wenn wir Jesus nachfolgen von ganzem Herzen. Ne? Der Heilige Geist, Jesus und der Vater in unserem Herzen. Das kann man also nur glauben, muss man sich nicht groß vorstellen, es ist einfach so. Und genau. Und vielleicht denkst du, naja, da muss ich aber ganz schön viel glauben, dass das so ist. Aber genau in solchen Zeiten, wie wir sie vorhin hatten, weißt du, wo seine Gegenwart da ist, da dürfen wir das erleben und dürfen uns daran erinnern, nein, mein Gott lebt in mir, er hat es mir zugesagt. Ich habe es erlebt. Er hat mich berührt in seine Gegenwart. Er hat meinen Schmerz weggenommen. Er hat mein Herz geheilt. Er hat mir meine Schuld vergeben, hat mir meine Last genommen, hat Frieden gemacht in meinem Herzen. Das ist so. Und dann dürfen wir daran festhalten. Das müssen wir dann glauben. Ne? Aber es gibt Zeiten, wo wir es erleben dürfen, weil man es manchmal braucht. Das ist einfach so. Und dann gibt es Zeiten, wo man durchhalten muss. Da muss man glauben. Ne? Und da dürfen wir uns daran erinnern, dass er uns das versprochen hat. Und einfach daran festhalten, Jesus geht nicht weg, er ist da. Ne? Er hat nicht gesagt, ich komme mal rein zum Sonntaggottesdienst, wenn Lobpreis ist oder wann auch immer. Und dann ab 14 Uhr bin ich wieder weg. Ne? Hat Jesus nicht gesagt. Sondern er bleibt bei uns. Ne? Genau. Und wenn wir das machen, dass wir uns daran erinnern, dann können wir innerlich unseren Blick zu Jesus hochheben, können ihm wieder Danke dafür sagen. Und dann spüren wir seine Gegenwart wieder, weil er ja sowieso da ist. Ne? Und dann passt es wieder. Dann ist Licht wieder an. Genau. Und das heißt, Jesus lebt in unseren Herzen. Und davor hat jemand anderes über uns geherrscht. Ne? Das war der Teufel. Kommt vorhin auch bei den Kindern, aber der ist besiegt. Ne? Weil Jesus ihn besiegt hat. Aber solange wir noch Sünde bei uns haben, hat der Teufel einfach noch Anrechte. Ne? Am Anfang waren wir Gefangene wegen unserem Verhalten vom Teufel. Aber Jesus hat bezahlt und hat gesagt, nein, ich habe bezahlt mit meinem Blut. Wer zu mir kommen möchte, der ist frei. Der darf kommen, den befreie ich. Genau, und das steht, wir flitzen heute ein bisschen wieder rum, ne, in der Bibel, ne? Zumindest am Anfang. Das steht in Epheser zum Beispiel, 5 Vers 8. So. Und da steht, denn früher, also Epheser 5, Vers 8, denn früher wart ihr Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Ne? Also Jesus ist das Licht in uns und er macht uns zum Licht, wenn wir in ihm bleiben. Wandelt wie Kinder des Lichts, denn die Frucht des Lichts besteht in aller Gutheit, Gerechtigkeit und Wahrheit. Da kommen wir dann noch näher drauf. Gut, hier steht was von der Frucht des Lichts. Wenn man dann noch den nächsten Vers nimmt, dann steht dort und prüft, was dem Herrn gefällt. Nehmt nicht an den unfruchtbaren Werken der Finsternis teil. Also haben wir eigentlich wieder die zwei Sachen, um die es oft geht. Ne? Und die Frucht des Lichts und die Werke der Finsternis. Die findet man in jedem Brief von Paulus. Mal mehr, mal weniger ausgeschmückt. Wir gucken mal kurz zu Galater rüber. Da schreibt das Stickel zurück, war das, glaube ich. Genau. Ich denke, das haben wir alle schon relativ oft gehört. Deswegen macht das aber nichts, sollte man sich trotzdem immer mal wieder vor Augen führen und sagen, gibt es da noch irgendwelche Anteile in meinem Leben? Muss ich da noch irgendwas in Ordnung bringen? Ist schon ein bisschen Frucht gewachsen oder habe ich mir die jeden Abend wieder ab? Oder jeden Mittag oder andere Zeitpunkte, wo ich mit anderen zusammen rauche? Na, das wäre dann nicht so gut. Und ab und zu zerknetscht man mal die Früchte. Ne? Dann muss man sich halt wieder entschuldigen, das Zeug in Ordnung bringen. Und dann lässt Gott wieder neue wachsen. Aber wie so eine Frucht halt ist, die wächst eben. Die ist nicht da, indem man auf den Knopf drückt, sondern es dauert ein Stückchen und dann wächst die. Ne? Das Werk, das kann man manchmal gleich tun. Kaputt machen kann jeder. Wachsen lassen macht Gott. So, und da steht, fangen wir mal mit dem Guten an. Epheser 5, Vers 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede. Ne, und das ist eigentlich das, was man immer erlebt, wenn wir in seiner Gegenwart sind. Dass wir einfach merken, Gott liebt uns. Er macht Frieden in unserem Herzen. Es ist einfach eine Freude da, eine Dankbarkeit über das, was er in unserem Leben getan hat. Das bewirkt dann auch eine Geduld, dass man dann immer ganz so schnell ja, ungeduldig wird. Es macht eine gewisse Milde. Hat man wieder ein bisschen mehr Erbarmen mit den anderen. Ne? Und eine Gutheit, eine Treue, eine Sanftmut und eine Selbstbeherrschung oder Selbstzucht. Das heißt, dass man sich halt nicht gehen lässt, wie es eben gerade ist, sondern dass man sich, der Paulus sagt, Vollmacht über den eigenen Willen hat. Ne? Und das andere sind im Prinzip die Werke der Finsternis, was das Gegenteil davon ist, stehen ein paar Verse weiter oben. Offenbar aber, in Vers 19, 5, Galater 5, Vers 19, offenbar aber sind die Werke des Fleisches. Dazu gehören Ehebruch, Hurerei, Unreinheit, da hat Andreas die paar Sonntage davor ziemlich viel drüber gesagt. Ausschweifung und Götzendienst, das gehört eigentlich alles zusammen. Zauberei, dann Feindschaft, Hader, Eifersucht, Grimm, Ränkesucht, Zwistigkeit, Sektenbildung, Neid, Mord, Rausch, Ausgelassenheit und so weiter. Und dann sagt Paulus ganz klar, wovon ich euch voraussage, wie ich es schon vorher sagte, dass die, die solches verüben, kein Erbe an der Königsherrschaft Gottes erhalten werden. Oder steht kein Losanteil. Ne? Die Israeliten haben das Land verlost, jeder hat seinen Teil gekriegt, wie halt es losgefallen ist. Und dieses Wort bedeutet das hier, ne? So wie Gott es halt für uns gedacht hat, was er für uns bestimmt hat, wo er sagt, hey, ihr dürft mit mir herrschen. Ne? Zu seinen Jüngern hat er mal gesagt, ihr 12 werdet auf 12 Thronen sitzen und die Stämme Israels richten. Das ist das, was Jesus für sie gedacht hatte. Und so hat er für jeden von seinen Kindern Sachen vorbereitet, die wir haben dürfen. Aber dafür gibt es halt Bedingungen. Genau. Und manchmal ist es ja so, dass man denkt, ja, das hat man schon 50 Mal gehört, mindestens. Und dann kommt so eine gewisse, naja, wissen wir ja alles schon, rein. Ne? Und das ist nicht gut. Lasst uns dort wachsam sein. Genau, wenn sowas kommt, dann weißt du, oh, hier ist irgendwas verkehrt. Ne? Darüber schreibt der Hebräerbrief, dass die Leute, die den Brief gekriegt haben, schon ein bisschen träge geworden sind im Hören. Und das war die Auswirkung, dass die das Zeug nicht mehr verstanden haben. Und wenn man sich das, nicht das Zeug, Entschuldigung, das Wort Gottes. Und wenn man sich das anguckt, worum es da ging es darum, dass man selbst zu Gott kommen kann, weil Jesus der hohe Priester ist. Dass man selbst ihn im Herzen haben muss, dass man selbst den Weg kennen muss, um in seine Gegenwart zu kommen. Dass man selbst von Gott empfangen muss. Also ein reifer Christ eigentlich. Ne? Und kein Baby mehr. Und dann sagt er, naja, weil ihr aber wieder träge geworden seid, dann müsst ihr nochmal neu mit dem Babystadium anfangen. Ne? Ist interessant. Ich habe ja vorhin was gesagt von Johannes 14, ne? Wo Jesus zu den Jüngern noch ein bisschen was gesagt hat vor der Kreuzigung. Und dort spricht Jesus die Jünger mit Kindlein an. Ne? Könnt ihr nochmal kurz aufschlagen. Und zwar steht das, oder mit kleinen Kindern können wir auch sagen, bei mir steht Kindlein. Und zwar 13, Vers 33. Da sagt Jesus, Kindlein, noch eine kurze Zeit bin ich bei euch und so weiter. Ne? Das heißt, man könnte auch mit einem normalen deutschen Wort heute einfach sagen, Babys oder Kleinkinder. Ne? Also so hat Jesus seine Jünger da angeredet. Da denkst du, das ist aber ganz schön komisch. Aber zu dem Zeitpunkt waren es wirklich noch. Ne? Weil kurz davor haben sie sich darüber gestritten, wer der Größte ist. Philippus hat gesagt, zeig uns doch mal einen Vater, dann können wir doch glauben. Und Jesus sagt, sag mal, was ist denn los? Die ganze Zeit bin ich bei euch, alles, was ich sage, das kriege ich vom Vater und du glaubst mir nicht. Ne? Und trotzdem hat er den 12 gesagt, ihr werdet mal herrschen. Ne? Das war also eine andere Sicht, die Jesus hatte. Der hat nicht sich dran stören lassen, sag ich mal, über die Baustellen, die noch im Herzen da waren, sondern hat gewusst, wenn die sich auf den Weg machen, wenn die vom Heiligen Geist verändert werden, dann wird was Gescheites draus. Dann wird aus dem Trümmerfeld wieder was Neues. Und damit kann man dann was anfangen. Ne? Diesen Blick, den sollten wir uns beibehalten. Und genau, ne? Der Hebräerbrief, bloß ganz kurz angeschnippelt, sagt dann wieder, ne, da müssen wir wieder bei der Grundlage anfangen. Ne? Die Umsinnung von toten Werken. Also wieder, was ich vorhin gesagt habe, Jesus steht vor der Tür, klopft an und wir müssen, oh, Jesus ist ja da. Es gibt ja einen Weg raus aus den ganzen Sachen, die mich so beschäftigen. Ich kann mich zwar anstrengen, aber kein Mensch ist gerecht. Ne? Ich kann Umsinnung von toten Werken also abwenden, umdenken von meinen Selbstanstrengungen. Ich kann mir alles schön gut machen, dann komme ich ja auch zu Gott. Ne, das klappt nicht. Und den Glauben an Gott, also ich brauche einen Retter, Gott existiert. Ne, das beides gehört zusammen. Wenn ich glaube, dass es einen Gott gibt, der alles geschaffen hat und mich gemacht hat, dann weiß ich auch sofort in meinem Herzen, ich bin nicht würdig, um vor ihm zu erscheinen. Ne, ich brauche einen Retter. Und dann Taufe, ne? Und dann Hände auflegen, also Salbung empfangen, einen Heiligen Geist empfangen, dass er uns hilft. Und auch das Ziel, denke ich, sollten wir nicht vergessen, denn das ist ganz wichtig, ne? Die Auferstehung der Toten und das ewige Urteil. Ist die Frage, bei welcher Sache bist du dabei? Ne? Bist du bei der Auferstehung der Toten? Bist du ist dein ewiges Leben im Himmel? Oder bist du bei den Verurteilten, bei denen, die tot bleiben werden, die in der Hölle sein werden, dort, wo der Teufel eigentlich ist? Oder wo er hinkommt? Ne? Und genau. Das bloß zur kurzen Vorrede. Sondern soll ja heute darum gehen, dass unser Herz stabil ist, dass unser Herz gesund ist, dass unser Herz barmherzig ist und die Eigenschaften hat, die Gott sich wünscht. Nämlich das, was wir vorhin vorgelesen haben in Galater. Ne? Dass Liebe da ist und Frieden und Freude und Sanftmut und so weiter und so fort. Und zwar hat dann kurz drauf Jesus, als er in Gethsemane nochmal gebetet hat, müsst ihr euch ja so vorstellen, das Passafest, da mussten die ja immer die Nacht da durchwachen, so wie das damals war, als die aus Ägypten raus sind, war das eine Nacht des Wachens und deswegen sollten sie das immer wieder machen. Die haben da also nicht geschlafen in der Nacht, wo sie es gefangen genommen haben. Aber davor haben sie schön gegessen, wie das so ist bei den Männern. Wenn die dann gut essen, dann werden die erstmal ein bisschen müde, weil dann braucht der Körper die Kraft im Bauch und nicht im Kopf. Und als sie sich dann dorthin gesetzt haben, sind sie natürlich weggepuzzelt. Würde mir wahrscheinlich genauso gehen. Und dann hat Jesus gebetet und dann kam er zurück und die haben natürlich geschlafen. Da sagt er, hey, der Geist ist zwar willig, ihr wollt schon, aber euer Fleisch ist noch ganz schön schwach. Und ne, und so geht es uns immer jeden. Ne? Dem einen denen geht es beim Aufstehen so, den anderen bei anderen Sachen. Ja? Und das ist ja das, was der Feind immer angreift, ne? Unser Fleisch. Die, da, wo wir ich sag mal, Schwachheiten haben, das, wo es uns schwerfällt, dort piekst er rein, solange bis er uns schaden kann, wenn wir dem nicht widerstehen. Denn das sollen wir machen. Ne? Und deswegen brauchen wir dann ab und zu mal diesen Zufluchtsort, dass wir uns wieder neue Kraft von Gott holen können. Und ich denke, einer, der das ziemlich gut beschreibt, ist der David in der Bibel. Den können wir jetzt nicht komplett behandeln, weil da brauchen wir noch ein paar Tage. Aber es gibt ganz viel darüber in dem Psalm. Aber ich lese mal bloß ein oder zwei Verse, mal gucken vor. Und zwar in Psalm 18. Das ist so der Psalm, den David geschrieben hat, als sozusagen alle seine Feinde weg waren. Und da sagt er in Vers 2 und 3, Erbarmen finde ich bei dir, Herr, meine Festigkeit, Herr, mein Steilfels, meine Burg und mein Befreier, mein Gott, mein Fels, Zuflucht nehme ich in ihm, mein Schild und Horn meiner Rettung, meine uneinnehmbare Burg. Ja, das ist genau das, was der David hier beschreibt. Ne? Also das heißt, der kannte diesen Ort. Wieso kannte denn ein Hirtenjunge das so singen? Ne? Zu dem Zeitpunkt waren natürlich Kinder mehr. Aber trotzdem, das eine ist ja, dass man, sag ich mal, ein König ist, beziehungsweise damals ein Soldat. Und das andere ist die Anbetung. Und es braucht einfach beides. Ne? Das nützt nichts, wenn man nur das eine permanent macht, dann ist irgendwann die Kraft alle. Und man kann aber auch nicht das andere permanent machen, das wird dann auch ein bisschen einseitig. Und deswegen braucht es beides. Ne? Man muss stehen und widerstehen und man braucht aber auch dieses Zuhause, diese sichere Burg. Und ich finde es cool hier, bei mir steht drin halt, Jahwe, mein Steilfels. Und mir ging das vor einer Weile mal so, als wir irgendwann eine Anbetung hatten, da war ja so ein Felsen, der ging so senkrecht hoch, vielleicht so ein bisschen ähnlich wie in der Sächsischen Schweiz, ich weiß nicht, wie hoch das war, spielt da keine Rolle. Und da kam so Feuer runter und ich stand so unten. Ich dachte, Und das war mir aber so, als Gott mir zeigt, das ist mein Berg. Da kann keiner hochkommen. Ich bin hier oben drauf. Niemand kann zu mir kommen, wenn ich ihn nicht lasse. Ne? Und so wie wir das heute früh hatten in diesem Bild mit dem Feuer, ne? Das steht ja auch oft, ab und zu mal in der Bibel drin, dass Feuer vor Gott ausgeht und seine Feinde verzerrt. Ne? Das heißt, er ist der Chef. Und hab schon woanders stehen, ist egal. Und wenn wir uns mal daran erinnern, wie Jesus so die Relation beschrieben hat, der hat gesagt, kommen wir da nochmal drauf, wir sollen nicht schwören, weil, auch nicht im Himmel oder beim Himmel, weil der Himmel ist der Thron Gottes und die Erde ist der Schemel seiner Füße. Punkt, fertig, alle aus. Ne, so ein Fußschemel, das kennen wir noch von unseren Omis früher. Ne? Und das ist die Erde. Das heißt, mit allem, was da drauf ist, ist es Gott untertan. Punkt. Und manchmal hilft das, dass man sich da auch dran erinnert, beziehungsweise das mal liest und da mal drüber nachdenkt und das vom Heiligen Geist im Herzen lebendig machen lässt, wenn man vielleicht irgendwo wieder von irgendwelchen Sachen was gehört hat und man hat auf einmal Bedrängnis und denkt, wie schlimm, dass man einfach sagt, nee, Herr, du hast alles unter Kontrolle. Auch wenn es komisch ist, auch wenn es vielleicht drückt, aber du hast alles unter Kontrolle und in dir habe ich meinen Frieden. Bitte hilf mir jetzt. Und dann muss man halt die Sachen abgeben. Kommen wir auch noch drauf. Und dann macht Gott wieder Frieden. Genau. Aber, um auf diesen Felsen zu stehen, ne, der Felsen ist natürlich Jesus, mal so im Bildlichen gesprochen, ja, da kann man es uns, denke ich, am einfachsten vorstellen, gibt es ein paar Bedingungen. Und zwar, die stehen am Ende von der Bergpredigt. Ne? Da sagt Jesus, wer diese meine Worte hört und tut, der gleicht einem Menschen, der sein Haus auf dem Felsen baute. Und als dann das Ungewitter kam, ist dem Haus nichts passiert. Ne? Und wer es hört und nicht tut, der gleicht einem Menschen, der sein Haus auf dem Sand baut. So nach dem Motto, ach, ich mache das so, wie ich das will, das ist viel besser und tschüss. Aber das klappt halt nicht. Ne? Das ist in vielen Dingen so. Man kann manchmal Experimente machen, aber bei gewissen Sachen geht das nicht. Da muss man es so machen, dass es funktioniert. Und wenn Jesus nun mal der Felsen ist, dann legt er auch die Bedingungen fest, damit wir auf ihn oder in ihm sein dürfen. Und wenn wir hier bei den Psalmen mal ein bisschen weiter hinter machen, blättern, zum Beispiel Psalm 66, Vers 18, es ist eine nicht ganz so geläufige Stelle, aber eine sehr wichtige. Und dort sagt der David, sollte ich Gesetzlosigkeit in meinem Herzen wahrnehmen, so würde Jahwe mich nicht hören. Also wenn ich Gesetzlosigkeit, da kommen wir dann noch drauf, in meinem Herzen habe, dann wird Gott mich nicht hören oder mich nicht erhören oder mir nicht zuhören. Dafür gibt es jede Menge Beispiele im Alten Testament, die wir jetzt nicht alle so zitieren können oder durchforschen, das könnt ihr selber machen. Aber das ist ja genauso wie im Kleinen. Ne? Wenn ich zu meinem Kind sage, mach das jetzt mal, und das ist aber der Meinung, es klappt überhaupt nicht und es will nicht, und danach kommt, oh, kriegen wir jetzt was Süßes? Dann lächle ich bloß und sage, da ist wohl irgendwas verkehrt gelaufen. Ne? Und bei Gott ist das nicht anders. Ne? Wir können nicht machen, was wir wollen und dann von ihm erwarten, dass er alles so macht, wie wir wollen. Er ist der Chef. Punkt. Und wir gehören ihm. Ne? Da kann man schon Wünsche und Sehnsüchte haben, das ist schon alles richtig. Aber die Relation muss immer ein bisschen passen. Ne? Wir sind nicht die Bestimmer. Müssen wir unseren Kleinen auch immer mal sagen. Oh, Papa, du machst aber jetzt mal das. Ne? Naja, so machen wir das manchmal vielleicht bei Gott. Gut. Und deswegen hat Jesus uns ein bisschen was hinterlassen, wie es funktioniert. Und ich denke, da gehen wir heute mal ein bisschen durch. Und wenn das in unseren Herzen ist, dann ist alles gut. Und zwar Matthäus 5. Ja, kurz davor steht, dass Jesus überall in Galiläa umhergezogen ist und das Evangelium vom Königreich Gottes gepredigt hat und hat die Kranken und die Kranken unter dem Volk geheilt. Und der Matthäus schreibt hier mal ein bisschen auf, schön hintereinander weg, was Jesus da so gesagt hat. Und ist interessant, dass sich Jesus hingesetzt hat und sein Jünger kam zu ihm. Und dann hat er sie erstmal gelehrt. Und die ersten paar Verse lese ich einfach mal vor. Und hier steht, glückselig im Geist sind die Armen, denn ihrer ist das Königreich der Himmel. Glückselig sind, die nun trauern, denn ihnen soll zugesprochen werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn ihnen soll das Land zugelost werden. Glückselig sind, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen gesättigt werden. Glückselig sind die sich Erbarmenden, denn sie sollen Erbarmen erlangen. Glückselig sind die im Herzen Reinen, denn sie sollen Gott sehen. Glückselig sind die Friedensstifter, denn sie sollen Söhne Gottes genannt werden. Glückselig sind, die der Gerechtigkeit wegen verfolgt werden, denn ihrer ist das Königreich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn man euch, meinetwegen, oder wegen mir, schmäht und verfolgt
und euch lügnerisch alles Böse nachsagt. Freut euch und jubelt, weil euer Lohn in den Himmeln groß ist. Denn ebenso verfolgte man die Propheten, die vor euch waren. Und ich denke, das haben wir viele schon ziemlich oft gehört. Ich habe das auch schon ganz, ganz oft gelesen. Und immer wieder fragt man sich immer, was bedeutet das eigentlich? Wie kann man das mit anderen Worten ausdrücken, dass das irgendwie so Klick, so eine Offenbarung wird? Und als ich das so gelesen habe, dann war mir so, als würde Jesus dann in den nachfolgenden Versen das dann so erklären, was die Bedingungen dafür sind. Und wenn wir das tun, dann erleben wir genau diese sogenannten Seligpreisungen. Also man könnte auch sagen, freut euch oder ihr könnt euch freuen, wenn ihr das und das macht. Oder wenn ihr das macht, dann werdet ihr euch freuen. So rum passt es eigentlich noch besser. Und ist interessant, dass Jesus erstmal mit was ganz anderem anfängt. Und er sagt, ihr seid das Salz der Erde. Also jeder, der isst, der freut sich eigentlich über Salz. Ne? Man kann auch ohne Salz essen, aber es ist schon ganz schön geschmacksneutral. Mit ein bisschen Würze schmeckt es schon gut. Ne? Und dann sagt er, wenn aber das Salz fade wird, womit soll man es wieder salzen? Zu nichts mehr erweist es sich als stark genug, als nur hinausgeworfen und von den Menschen niedergetreten zu werden. Und dann sagt er als nächstes gleich, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Ne, das hatten wir vorhin schon ein paar Mal. Die Stadt, das sichere Zuhause, die Burg oben auf dem Berg, wo Licht ist. Ne, und das sagt Jesus zu uns, wenn wir in dieser Welt sind. Und ich denke, das kann man sich ruhig in Erinnerung rufen. Und das muss man auch manchmal, sonst hat man ein bisschen falsche Vorstellungen vom Leben. Ne, manchmal sagt man so zu den Kindern so salopp, das Leben ist kein Ponyhof. Aber es ist halt auch nicht so. Ne, es ist nun mal einiges Schlechtes hier auf dieser Welt, aber wir sollen Licht sein in der Finsternis. Das heißt, Jesus hat nicht gesagt, wir werden die ganze Finsternis hell machen. Der hat auch nicht gesagt, das ist alles super, sondern er hat gesagt, es ist dunkel, okay, aber ihr seid das Licht. Ne? Ich denke, keiner von uns hat Angst, mit dem Auto nachts draußen rumzufahren. Warum? Weil wir ein paar Scheinwerfer dran haben. Ne? Und wenn wir halt nur ein bisschen wenig sehen, dann musst du halt mal das Fernlicht anmachen. Ne? Aber deswegen sagt keiner, huhu, draußen ist dunkel, ich kann nicht hinausgehen. Ne? Das würde keiner machen, weil jeder weiß, das ist kein Problem, das Ding hat ein Licht und auf geht's. Ne? Und so sagt Jesus das hier auch. Er sagt, hey, ihr seid das Licht. Und ihr seid oben auf dem Berg und dort sollt ihr auch bleiben. Und ihr sollt leuchten. Ne? Und er beschreibt das dann ein bisschen näher. Man brennt doch nicht eine Leuchte an und setzt sie unter den Eimer, sondern auf den Leuchter. Dann leuchtet sie allen im Haus. So lasst nun euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und den Vater oder euren Vater im Himmel verherrlichen. Ne, das sollte der Zweck davon sein, dass die anderen Leute uns sehen. Ne? Dass also nicht sagen, oh, guck mal die tollen Christen an, das ist, denke ich, Quatsch. Sondern die sollen Gott drüber ansehen und sagen, oh ja, wie der sich verhält, das passt. Den kann ich als Christ ansehen. Ich denke, das andere, dass die Leute über uns gelästert haben, haben wir jeder selber oft genug Ansätze dafür gegeben. Und das sollte man einfach nicht machen. Manchmal fällt einem das leichter, manchmal schwerer. Ne? Also, wir sollen Salz sein, wir sollen eine gewisse Würze, wir sollen ein Licht verbreiten, wir sollen einen Unterschied machen und sollen zeigen, es gibt da einen Gott im Himmel, bei ihm ist Rettung, bei ihm ist Licht, bei ihm ist Kraft, bei ihm ist Vergebung der Sünden. Genau. Und als zweites sagt Jesus, meint nur nicht, dass ich kam, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Als ich das gelesen habe, dachte ich so, habe ich noch nie so gesehen, aber hat Jesus nicht auch gesagt, dass in der Endzeit viele falsche Propheten sein werden, die irgendwelche tollen Sachen erzählen und ach, das gilt nicht mehr und das gilt und das muss man so sehen und so weiter. Und hier sagt Jesus ganz klar, ich komme nicht, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird keinesfalls ein Jota oder ein Hirnlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Also man könnte auch mit unseren Worten jetzt sagen, es wird kein I-Punkt vergehen. Ne? Also auch kein Anführungsstrichel oder irgendwelches Zeug. Bleibt alles erhalten, Jesus passt drauf auf. Und er sagt auch, bis Himmel und Erde vergehen.
Also sagt er schon wieder, irgendwann ist hier zu Ende mit der Zeit. Aber egal, ob die vergehen oder nicht, von meinem Gesetz wird nichts vergehen. Mein Wort wird bleiben. Ne? Könnt ihr auch sagen, die Bibel bleibt fest und da sollen wir nicht dran rumrütteln und auch nicht irgendwelche lustigen Sachen draus auslegen oder reindeuten. Das Gesetz bleibt, Jesus hat es erfüllt, er hat es getan und erwartet auch von uns, dass wir das tun, was er uns sagt. Genau, ich habe schon mal aufgeschrieben, keine Kleinigkeiten auflösen. Also wer Kleinigkeiten auflöst, kommt dann später, ne? Und sagt, na, das ist nicht so schlimm. Zu denen sagt Jesus, der wird der Kleinste sein im Königreich Gottes. Wer es aber tut, als erst tun und dann lernen, der wird groß sein im Königreich Gottes. Und dann sagt Jesus noch, und wenn eure Gerechtigkeit, die der Pharisäer nicht weit übertrifft, dann wird er nie reinkommen. Da werden die erstmal riesengroße Augen gekriegt haben, die Jünger, weil die Pharisäer waren ja, ich sag mal so scharf drauf, alles genau piekfein auszuführen. Aber wir wissen ja, dass niemand aus seinen eigenen Werken gerecht werden kann, sondern nur durch Glauben, dass Jesus für uns gestorben ist. Durch Gnade sind wir errettet, nicht durch Werke. Na? Genau. Und wir lesen es jetzt nicht alles komplett im Detail durch, aber ich wollte so ein paar Sachen geben, die mir so geworden sind. Als erstes sagt Jesus, als Erklärung darauf, dass er sagt, das Wort wird bestehen bleiben und das Gesetz wird bestehen bleiben. Steht ja in Mose drin, wir sollen nicht morden. Also ist es ja einfach bloß so eine Vorschrift, schwarz-weiß. Es darf nicht gemordet werden, Punkt. Und Jesus macht da aber noch ein bisschen eine Verfeinerung dazu und sagt, hallo, selbst wenn du niemand umbringst, aber du machst mit deinen Worten oder mit den Gedanken deines Herzens, dann hast du es auch schon gemacht. Dann zählt das vor mir genauso. Und beschreibt dann zum Schluss, so Vers 25, 26, dass dann derjenige, der daran festhält und es nicht in Ordnung bringt, ins Gefängnis geworfen wird und dort bleibt als Gefangener. Und ich habe mir hingeschrieben, Barmherzigkeit, ne, als eine Frucht des Geistes. Das heißt, wenn wir nicht barmherzig mit den anderen Menschen sind, wird Jesus auch nicht barmherzig mit uns sein. Und ich denke, wir haben jeder unsere Schwachheiten und wir sind alle durch gewisse Sachen durchgegangen. Und wir sollen aber lieb zu dem anderen sein, wir sollen barmherzig sein, wir sollen ein bisschen mitfühlen und sagen, okay, der hat halt heute mal das und das erlebt, den geht's gerade schlecht. Komm, wir sehen es mal nicht so eng, wir machen mal unsere Toleranzgrenze ein bisschen größer, dann ist es alles wieder gut und es passt auch. Ne? Und nicht so piekfein dran festhalten, das geht aber nicht, auf keinen Fall. Ne? So ging es mir manchmal, aber mit den Kindern muss man da lernen, das funktioniert so nicht. Meine Frau schmunzelt, der fällt das leichter. Und genau. Und dann als nächsten Punkt, was Jesus ganz wichtig ist, ging es in Ehebruch, dass das nicht erlaubt ist. Du sollst nicht Ehe brechen. Und genauso macht Jesus hier das Gleiche wie beim Morden, wo er sagt, die Tat alleine ist Sünde. Aber wenn du es mit deinen Augen machst, ist es genauso schlimm. Interessant ist, dass hier Jesus eine ziemlich harte Aussage trifft, die man sonst nicht so im Wort wiederfindet. Und er sagt da, wenn dein Auge dir zum Fallstrick wird, dann reiß es raus und wirf's weg. Und wenn deine Hand dir zum Fallstrick wird, dann hau's ab. So krass sieht Gott die Sache. Das ist also kein Spaß, sondern er erwartet von uns hier einen radikalen Umgang mit dieser Geschichte Ehebruch und Verführung und alles, was damit zusammenhängt. Wenn wir im Alten Testament nachgucken, sehen wir, dass das auch immer wieder ein Grund war, weswegen jede Menge Leute gefallen sind bzw. gestorben sind. Na, also es ist sozusagen kein Spaß. Und hier habe ich schon mal hingeschrieben, was mir so kam, die reinen Herzens sind, ne? Die werden Gott sehen. Das heißt, es sieht niemand, wenn ich solche Gedanken in mein Herzen zulasse, außer Gott. Meine Mitmenschen sehen das nicht. Aber mein Herz ist dann nicht mehr rein. Und dann wundere ich mich, wenn Gott nicht da ist, weil das nicht funktioniert. Ne? Ich kann nicht irgendwelche pornografischen Gedanken in meinem Herzen mit mir rumtragen oder drüber nachsinnen und dann Gott anbeten. Das funktioniert nicht. Da muss ich mich entscheiden. Entweder oder. Als nächstes sagt Jesus, wir sollen nicht schwören. Das war das, was ich vorhin schon angedeutet hatte, ne? Wo er sagt, das steht nicht in eurer Macht, mit meinen Worten mal gesagt. Ich bin der Chef und auf eure Worte soll man sich verlassen können. Wenn ihr zu jemandem sagt, ja, ich mache das, dann heißt das ja. Und wenn wir sagen Nein, dann ist das ein Nein und darauf soll man sich verlassen können. Punkt. Und genau, und dort habe ich mir hingeschrieben, Treue. Ne? Also von dem, was wir vorhin gelesen haben. Ne, wir sollen treu sein, man soll sich auf uns verlassen können. Und all das bewirkt Jesus, ne? Bewirkt der Heilige Geist, wenn er in uns ist. Er erinnert uns und er redet zu uns. Ne? Mal ein bisschen lauter, mal ein bisschen leiser, je nachdem, wie wir es gerade brauchen. Aber wir müssen eine gewisse Willigkeit an den Tag legen, um auch den Heiligen Geist hören zu wollen. Ne? Ansonsten tun wir seine Stimme ersticken, so wie unsere kleinen Schätze manchmal sagen, du hast nichts zu mir gesagt. Ich habe dich dreimal gerufen, ich habe nichts gehört. Ach, ne? Die Älteren, wo die Kinder schon raus sind, die müssen sich da wieder dran erinnern, aber bei uns ist das gerade noch aktuell. Okay, und als nächstes sagt Jesus das, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ne, das war eins vom Gesetz, vom was Gott Mose gegeben hat, aber das betrifft ja ein Landesgesetz. Ne? Also ein Gesetz für das Volk. Und wie Gott gesagt hat, also egal was jetzt passiert, ich tue jetzt nicht das ganze Krümelzeug aufzählen, wenn was kaputt gegangen ist, muss es ersetzt werden. Wenn ihr was zerstört habt, müsst ihr es in Ordnung bringen. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Punkt. Und hier sagt Jesus ganz klar, das ist nicht mein Ansinn. Ja? Sondern hier bringt er den Vergleich, wenn dich jemand schlägt, dann werde ich nicht. Der Paulus hat mal gesagt, dass derjenige, den man als Ältesten einsetzt, sollte, mit meinen Worten mal gesagt, keiner sein, der sich rumkampelt oder rumprügelt draußen. Ja? Kein Raufbold. Und das sagt Jesus ja also auch. Also wir sollen also keine Prügelei anfangen oder mitmachen und wir sollen nicht streitsüchtig sein. Und der letzte Punkt, und nicht habsüchtig. Ne? Jesus hat gesagt, ja, wenn jemand dich bittet, sollst du ihn geben. Ja, und dort habe ich mir mal hingeschrieben, Sanftmut. Ja, das heißt, wir sollen nicht innerlich aufbrausen, nur weil irgendwas ist oder weil uns gerade mal was nicht passt oder weil uns irgendjemand, wie man so schön sagt, die Fliege über den Leber gelaufen ist und irgendwas gekrabbelt hat. Ne? Sondern, ja. Und, sondern dann sehen wir, was in unserem Herzen ist. Ist die Frucht Sanftmut schon gewachsen oder muss sie erst noch wachsen? Ne? Oder haben wir sie gerade erlatscht? Dann müssen wir wieder warten, bis sie wieder nachwächst. Also mir passiert das ab und zu mal. Da bin ich dann ein bisschen traurig drüber und denke, ja, ich habe es gerade wieder kaputt gemacht. Nicht schön, bitte vergib mir. Und dann merkt man, der Druck ist wieder weg. Schlechte Gewissen ist bis zu einem gewissen Grad auch ein bisschen beseitigt, aber ein bisschen Nachweh hat man schon noch. Weil es war ja gerade was da, ich habe es gerade kaputt gemacht. Naja, und das ist halt dann nicht so schön, weißt du. Und Jesus kennt uns danach, kennt unser Hin und Her. Ne? Wie ich das vorhin gesagt habe, das Fleisch ist schwach, der Geist ist zwar willig. Aber je nachdem, wie man halt mehr Aufmerksamkeit schenkt, dort landet man halt dann. Ne? Und deswegen dürfen wir dann wieder umkehren und sagen, nee, bitte vergib mir, bitte heil das. Und dann lässt Jesus wieder die Frucht wachsen. Dann merkt man es, fällt einem wieder leichter. Ne? Dann kann man wieder mit den Ecken und Kanten, unserer kleinen Schätze vor allem, viel besser wieder umgehen und hält ein bisschen mehr aus. Und dann freut sich es. Und dann merkt man in seinem Herzen, ey, ist wieder Freude da, der Frieden bleibt schön, es passt. Und dann kann man sich da freuen. Dann leuchtet das Licht auch wieder. Uns alles wieder gut. Und das ist doch das, was Jesus sich eigentlich gewünscht hat für uns. Ne? Also zumindest im ersten Step. Ne? Das ist also das, was da Andreas vorige Woche gesagt hat, man soll ins Feld behalten und stehen bleiben. Ne? Das weiß man dann, wenn man stehen geblieben ist. Und man weiß auch, wenn er hingepurzelt ist, dann muss man eben wieder aufstehen. Und als letzten Punkt dann, zur krönenden, als krönenden Abschluss, hat Jesus gesagt, hier im Testament steht geschrieben, im Gesetz steht geschrieben, sollst den Nächsten lieben und den Feind hassen. Und da sagt Jesus aber auch wieder, ne, ganz so ist das nicht. Sollst alle lieben. Weil Gott macht gute Sachen für die guten Leute und die bösen Leute. Er sagt nicht, du warst ungehorsam, du kriegst nichts zu trinken, bei dir lässt es nicht regnen. Und du warst lieb, du kriegst was. Ne? Sondern hat es alle gemacht. Und er zeigt auch denen, die sich nicht so verhalten, wie er es eigentlich möchte, ich habe dich trotzdem lieb. Kehr um zu mir, du bist sonst verloren. Ne? Und hier habe ich mir hingeschrieben, Friedenmacher. Das ist also Friedensstifter, ne, wo Jesus gesagt hat, die Frieden stiften, werden Söhne Gottes heißen. Also die verhalten sich dann so, wie Jesus das auch machen würde. Ne, liebt eure Feinde, betet für eure Verfolger. Das ist ein Zeichen für die Söhne Gottes. Söhne haben wir, letztes Mal hat der Andreas gesagt, ne, vom Johannes her, sind die, die den Bösen überwunden haben. Ne, also mit Liebe. können wir den Feind überwinden. Wenn wir ihn Liebe entgegenbringen, dann tun wir seine Angriffe neutralisieren. Und als anderes, sage ich mal, Augenmerk hat er gesagt, die lieben, ohne etwas zurückzubekommen. Oder die geben, ohne etwas zurückzuerwarten. Wo er sagt, wenn er bloß das macht, mit dem, wo er eh was wiederkriegt, was macht er denn Außergewöhnliches? Was macht er denn da besonders? Das machen doch alle Leute so, dass sie sich hin und her irgendwas geben. Das sind die ganz normalen Kumpels. Aber wir sollen einen Unterschied machen. Wir sollen einfach freigebig sein, so wie Gott freigebig ist für alle. So dürfen wir auch anderen wieder weitergeben. Wie auch immer die Hilfe oder was auch immer aussieht. Ne? So wie es geht. Ich habe schon irgendwann mal gesagt, da gibt es trotzdem irgendwo ein Maß. Ne? Also man kann jetzt nicht so blutsaugermäßiger alles nur raussaugen. Das ist dann auch nicht mehr gesund. Das ist dann das Maß überschritten. Aber grundsätzlich hat ja Jesus auch geschrieben, wenn es in deiner Macht steht, dann kannst du es doch tun. Ich denke, das machen wir auch. Und genau. Und das waren sozusagen jetzt ein paar Verheißungen, die Jesus uns gegeben hat. Ne? Nochmal vorne mit den glückselig, was wir machen sollen. Und dann nochmal im Detail ausgedrückt, wie das dann aussieht. Und ich denke, jeder, der darüber nachdenkt, merkt, dass dann sein Herzen so verschiedene Verwirrungen stattfinden. Mal mehr, mal weniger. Mal piekst irgendwo ein bisschen und denkst, das passt mir aber gerade gar nicht. Und genau an dem dürfen wir dann erkennen, wie viel schon in Ordnung gebracht wurde. Und dann macht Jesus aber weiter und ich habe mir geschrieben, jetzt kommen die Bedingungen oder die Kampfregeln. Na, das vielleicht zur Erklärung. Im Alten Testament waren ja ganz viele Gesetze und Vorschriften, wovon ein paar Jesus hier aufgreift. Aber wenn man sich das durchliest hier, dann merkt man, dass Jesus versucht, unseren Blick zu ändern. Nicht auf das, dass es gemacht wird. Egal wie, es war das gemacht, tschüss. Ne, das bringt niemand was. Sondern er sagt, hey, es kommt auf dein Herz an. Auf die Art und Weise, wie du das machst und was du dabei denkst. Wie deine Herangehensweise ist. Ne? Das heißt, man kann sagen, aus Groll und Bitterkeit und macht man es halt, dann ist es auch gemacht. Aber das ist nicht das, was Gott gefällt. Sondern er möchte, dass wir eben im Frieden sind, zum Beispiel. Und dass man mit einer guten Absicht Dinge macht. Ne? Wie zum Beispiel die Frau, die da Jesus die Füße gesalbt hat. Ne? Die hatten den Grund gehabt, warum sie das gemacht hat. Und die anderen haben gedacht, na so ein Quatsch, ja, was soll denn das? Ne? Das ist das eine, ist das Schwarz-Weiß-Denken und das andere ist das Herz dahinter, was Jesus gesehen hat. Und er will uns hier mit dem, was er hier schreibt, helfen, dass wir mit unseren Herzen die anderen Leute in Liebe sehen. Und die nicht verurteilen, nur weil sie sich vielleicht mal komisch benommen haben oder weil sie irgendwas gemacht haben, was vielleicht uns nicht gepasst hat. Sondern, dass wir einfach dahinter sehen und er will uns zeigen, hey, guck mal, Daumen, Daumen, oder deswegen hat die Person sich so und so verhalten. Oder das und das ist bei der Person, tut er weh, weil dort immer irgendwas passiert ist oder wie auch immer. Ja? Und wenn man dann halt das macht, was der Paulus irgendwo geschrieben hat, wir sollen uns in Liebe einander ertragen, dann hat er das ja nicht ohne Grund geschrieben, sondern weil es halt ab und zu mal rumpelt irgendwo, weil wir alle irgendwo in der Zubereitung und Vorbereitung sind. Genau. Und genau, also unser Denken und unser Herzenssinn, das ist das, was Gott sieht und was ihm wichtig ist. Ne, Jesus hat ja auch gesagt, das, was aus dem Herz rauskommt, das macht uns unrein. Oder das, was aus dem Mund rauskommt, kommt aus dem Herzen und das macht uns unrein. Das heißt, nicht unbedingt, ich habe dir jetzt was zu essen gegeben, jetzt gut, ja, sondern die Gedanken dahinter. Hey, hier, ich will dir mal eine Freude machen. Oder ich habe da was für dich. Oder einfach so, was auch immer was. Das geht mit ganz kleinen Sachen los. Ne? Ein bisschen später sagt Jesus, und wenn er mir nur einen Becher Wasser gibt oder irgendjemand, der einen braucht, dann habt ihr das mir getan. Ne? Und das machen die Leute bestimmt nicht, damit sie es gemacht haben, sondern weil sie gesehen haben, dort ist Not und weil sie Mitleid im Herzen hatten und Barmherzigkeit und Mitgefühl und gemerkt haben, so geht es doch nicht. Ne? Und Jesus sagt ja auch ganz klar, wenn wir aber unsere Gerechtigkeit vor den Menschen zur Schau stellen und uns sozusagen nur so verhalten, dass alle anderen denken, ja, der ist aber ganz besonders fromm, der macht das alles so super, einwandfrei. Da ist auf alle Fälle irgendwas verkehrt. Ne? Also es sei denn zwar Jesus, aber an alle anderen Menschen, die werden diesen Standard wahrscheinlich, also ich habe noch keinen erlebt. Und gut, kann ja noch sich irgendwo mal einen begegnen. Aber Ich habe mich ja ganz oft gefragt, was ist hier mit Gerechtigkeit gemeint? Dieses Wort kommt ja hier ziemlich oft drin vor. Und was mir dann kam, das war halt, dass man eben genau diese Sachen, die Jesus hier sagt, dass man die eben tun, die Ansprüche, die Gott hat. Dass wir halt gerecht vor ihm sind, weil wir uns so verhalten, wie er sich das vorstellt. Und wenn wir das also nur machen, um Schauspieler zu sein oder Heuchler, wie man auch dazu sagen könnte, dann machen wir eben nur eine Show. Und eine Show zählt vor Gott nicht. Da kann man zwar Leute belustigen, aber das hat keinen Wert. Das ist nur so ein tolles Werbeplakat und dahinter ist Leere. Da ist kein Leben. Ne? Sondern Jesus sagt ja ganz klar, wenn wir was machen, dann soll unser Ansinn dabei nicht sein, dass die Leute uns sehen und sagen, ach, wie toll der das gemacht hat, sondern wir sollen es vor Gott tun. Ne? Sicherlich werden die ein oder anderen Sachen an die Öffentlichkeit kommen, das ist ja auch okay. Ne? Aber wir müssen jetzt nicht unbedingt unsere Spendenbescheinigung in der Zeitung abdrucken. Ne? Sehr mal oft, die haben wieder was gespendet und die haben ihren großen Scheck übergeben. Ne? Genauso sollen wir es halt nicht machen. Nicht damit keiner sieht, was wir was gemacht haben, sondern damit wir unseren Lohn im Himmel haben. Ne? Und das ist, denke ich, wichtig. Das ist aber wieder genau das Gleiche von der Herzensseite her. Ne? Nicht was gemacht, sondern ich meine es so und so und deswegen mache ich das. Ne? Wie die arme Witwe, die da zum Beispiel, wenn wir mal in Almosen sind, das ist ja das Erste, was hier Jesus sagt, die da halt nur nicht viel geben konnte. Ne? Jesus hat sie beobachtet. Ne? Die Witwe, die waren nicht unbedingt scharf drauf, dass die Leute sehen, was die einlegt. Aber Jesus hat es halt mal gemacht und wird es sicherlich gemacht haben, damit sie aufgeschrieben wird, damit wir uns daran erinnern und das wissen halt, dass es Gott nicht darum geht, ob man viel oder wenig macht oder viel oder wenig gibt, sondern mit welchem Herz man das gibt. Genau. Und der zweite Punkt ist das ganze Beten. Ne, beten müssen wir immer mal mehr, mal weniger. Und die Pharisäer haben da auch viele solche Taten verbracht. Und hier sagt Jesus auch ganz klar, es geht nicht darum, dass er irgendwo Sachen durchführt, damit sie gemacht sind, sondern es geht darum, dass er von eurem Herzen zum Herzen des Vaters redet. Ne, geh in deine Kammer, mach die Tür zu, sorg dafür, dass Ruhe ist und dann rede aus deinem Herzen zu dem Vater im Himmel, der dir begegnet. Da weißt du sowieso, was du brauchst und dem brauchst du auch nichts vormachen. Da kannst du einfach ganz entspannt sein, so wie ein kleines Kind auf dem Schoß vom Papa. Ne? Manchmal, wenn sie was verzappt haben, dann brauchen sie ein bisschen, ne? Ehe sie dann irgendwann rausrücken. So muss halt das Vertrauen dann erst ein bisschen wachsen. Aber dieses Vertrauen dürfen wir einfach zu unserem Vater im Himmel haben, weil wir es doch erlebt haben. Und wenn wir es nicht erlebt haben, dann lasst uns doch auf den Weg machen. Lasst uns doch dranbleiben, bis wir ihm begegnen, bis wir seine Gegenwart erleben, bis wir seine Freude und seinen Frieden im Herzen erleben, bis es durchdringt, bis der Schmerz, der im Herzen da ist, von den Verletzungen, die einfach waren, bis es geheilt wird. Dann vergib doch dem, der dir wehgetan hat und lass es heilen von Gott. Das geht weg. Es ist so. Ich habe es so erlebt, nicht nur einmal. Aber man muss dranbleiben. Das fällt nicht nebenher, sondern Jesus hat gesagt, sucht mich. Wenn man was sucht, dann bleibt man nicht stehen und wartet, bis es hergelaufen kommt, sondern man macht sich auf den Weg, man guckt, bis es da ist, bis man es findet. Ne? Wir müssen jetzt gerade schmunzeln, ja. Meine Mittlere hat gerade so eine Phase. Wenn dann, das ist nicht da, ich habe es nicht gefunden. Na, steht sie dort, trampelt mit den Füßen, brüllt und heult. Dann sage ich auch, das wird nicht hergelaufen kommen. Du musst dich schon mal auf den Weg machen, musst dich schon mal suchen. Ne? Aber wenn man halt so bockig und trotzig rumstrampeln, da wird Jesus zwar vielleicht 2 Meter von uns wegstehen, aber trotzdem sagen, du musst schon mal deinen Blick hoch machen, wenigstens mal einen Schritt zu mir. Ne? Hat er gesagt, macht einen Schritt zu mir, dann komme ich auch einen Schritt zu euch. Ne? Wenn Gott so groß ist, dass die Erde der Schemel der Füße ist, dann braucht er wahrscheinlich nur maximal einen Schritt zu machen, also bei uns. Aber er erwartet von uns, dass wir einen Schritt machen. Ne? Dass wir also ihm zeigen, ich suche dich, ich meine es wirklich ernst. Wie der Schritt aussieht, das ist deine Entscheidung. Hol ich mal in dein Herzen rein, was dir der Heilige Geist als nächstes zeigt, was du machen sollst. Vielleicht solltest du dich mit irgendjemand versöhnen, vielleicht solltest du irgendwas zurückgeben, was du geklaut hast. Vielleicht musst du dir einfach mal Zeit nehmen zum Beten, weil du so beschäftigt bist. Vielleicht solltest du mal ein paar Tage eine Essensreduzierung machen. Je nachdem. Man kann auch fasten, dazu sagen, ich bin da ein bisschen vorsichtig mit dem Wort, weil bei Fasten ist immer so ein Schwarz-Weiß-Blick, weißt du, nach dem Motto, faste, da ist nichts. Und habe ich bis jetzt ganz, ganz wenig gemacht. Meistens ein Teilfasten. Aber darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass Gott das Herz sieht und sieht, hey, der oder diejenige meint es ernst. Das ist also mein Zeichen dafür, einen Schritt zu ihm zu machen. So wie die Leute im Alten Testament immer irgendein Opfer gegeben haben, das war halt das, was die damals so gemacht haben. So sollen wir Opfer von unserem Herzen geben. Genau, und das geht aber nicht darum, dass wir irgendwelche Leute damit beeindrucken, sondern dass man Gott einfach sagt, ich meine es ernst, ich möchte dich erleben. Ich möchte rauf auf diesen Berg, auf diesen heiligen Ort, ich möchte in deine Gegenwart kommen. Weil alles andere ist bloß Flickschusterei. Alles andere ist bloß Pflasterkleben, da kommt es wieder gut. Ne? Aber das bringt nichts, die Wunde ist trotzdem noch da. Die wird nur heil in seiner Gegenwart. Da wird sie gesund und dann tut es nicht mehr weh. Genau, als nächstes sagt Jesus, dass wir uns keine Schätze aufspeichern sollen. Ne? Aber es hat auch einen Grund, warum er das sagt. Und er sagt, denn da, wo dein Schatz ist, dort wird dein Herz sein. Oder man könnte auch sagen, dort zieht es dein Herz hin. Und ich denke, das hat auch jeder von uns schon mal erlebt. Jeder irgendwo hat ein Hobby oder jeder irgendwo macht mal was gerne. Und das ist auch voll okay. Wenn man das aber ein bisschen ausordnen lässt, dann merkt man, wie man ein Stück abdriftet. Und wie einem das so wichtig wird, dass man da permanent drüber nachdenkt. Und dann ist das nicht mehr so gut. Weil Jesus sagt danach, niemand kann zwei Herren dienen. Ja? Entweder wird den einen lieben und den anderen hassen, oder wird für den einen einstehen und den anderen verachten. Und Jesus sagt uns halt hier, pass auf, es ist okay, wenn du was hast, aber lass es nicht so groß in dir werden, dass du mich drüber vergisst. Ne? So wie die Israeliten damals, die ins Land gekommen sind, ja, es ist ein gutes Land, das von Milch und Honig fließt. Und dann waren sie dort, war alles super und haben Gott vergessen. Und haben sich verleiden lassen, die ganzen Götzenanbetungen der Heiden mitzumachen. Und genau, denn da, wo dein Schatz ist, dort wird auch dein Herz sein. Als nächstes sagt Jesus uns hier noch, kein Neid zuzulassen. Ich denke, das ist auch wichtig, weil das ist so ein Türöffner vom Teufel. Ne? Ich sehe was bei den anderen. Fällt mir gerade zum Beispiel ein, ne? Wenn sie überall die neuen Häuser bauen, ne? Die stehen alle so schön aneinander. Oder früher von denen, die so reihenhausmäßig, ne? Der erste macht das Dach über seine Tür, der zweite macht das Dach über seine Tür, der dritte macht das Dach über seine Tür. Und dann geht es so der Reihe durch. Ne? Der erste macht in seinem Vorgarten was, der zweite macht in seinem Vorgarten was und so weiter. Ne? Kennen wir alle, können wir drüber schmunzeln. Aber so soll es eben nicht sein. Ne? Manchmal muss man so ein Dach drüber machen, weil es uns auf den Kopf regnet, wenn man zur Tür hinausgeht. Das hat ja seine Richtigkeit. Aber dieses Grundansinn dahinter, weißt du, wo Jesus sagt, seid nicht besorgt, macht euch nicht so viel Gedanken. Gott wird für euch sorgen. Aber eure Kraft, eure Anstrengung sollte da sein, dass wir uns nach seinem Königreich, nach seiner Gerechtigkeit ausstrecken. Und das andere, was wir brauchen, wird er uns geben. Ne? Also wir sollen uns nach ihm ausstrecken. Wir sollen uns versuchen, so zu leben, dass wir ihm gefallen, dass wir ihm eine Freude machen. So kann man das auch übersetzen. Und dann wird Gott uns all das geben, was wir brauchen. Ne? So wie wir zu unseren Kindern sagen halt, ne, wenn ihr lieb seid, da können wir drüber reden. Oder verhaltet euch mal ordentlich, dann ist alles gut. Ne? Oh Papa, kriegen wir das und das Geschenk, kriegen wir das und das, kriegen wir das und das. Ne? Na klar kriegen wir die Geschenke, wir haben sie doch lieb, das gehört doch irgendwo dazu. Ne? Aber das Grundanliegen sind doch nicht die Geschenke. Aber das entwickelt sich eben, ne? Genau. So. Genau, habe ich schon gesagt. Es ist also eine Entscheidung, wo Jesus ja sagt, mit den zwei Herren zwischen Gott und Reichtum. Ne, ich denke, wir haben ziemlich viel hier in Deutschland. Aber es soll weder unsere Sicherheit sein, noch unser Sinn oder unser Trachten. Sondern Gott hat uns versorgt. Ich denke, wir können uns freuen, dass wir vielen anderen was geben können, die deutlich weniger haben und die echt was brauchen. Und das soll man einfach großzügig dort bleiben. Genau, und dann macht er noch das Beispiel, ne, dass Gott sich um die Tiere kümmert und um die Pflanzen. Bei der Pflanze ist so ein interessantes Beispiel, guck mal die schön an. Ne, und dann sagt Jesus, und der nächste latscht drauf oder sie kommen ins Feuer, werden verbrannt. Und trotzdem hat Gott die schön gemacht. Einfach, weil er es kann und weil es ihm gefällt. Ne? Oder überhaupt, wenn man mal durch den Wald läuft, ne, und sieht, wie viele Zapfen da an so einem Baum dran sind, da geht es nur noch Fichten geben jetzt eigentlich auf der ganzen Welt. Ne? So viele Samen sind da vorhanden. Gott hat das einfach reichlich gemacht. Ne? Warum? Damit die Vögel auch was kriegen und die ganzen Tiere. Und nicht nur, damit der Baum sich vermehrt. Ja, und so sagt das halt zu uns, von dem, was wir haben, dass wir halt was mit abgeben können an den an die Leute, die eben nicht viel haben. Zum Beispiel. Gut, dann sagt Jesus noch, dass wir nicht richten sollen. Ich denke, das ist auch sowas. Ein Fortgang von dem Morden, was ich vorhin gesagt habe, vom Herzen her. Ne? Das heißt, das eine ist, dass man mit den Worten die Leute erschlägt, weil man so einen Hass auf die hat. Aber die Vorstufe davon ist Richten. Ne? Und das Gegenteil davon Barmherzigkeit. Und wie ich schon gesagt habe, wir haben alle unsere Verbesserungspotenziale. Aber das Beispiel hier ist interessant, ne? Wo Jesus sagt, du hast einen Balken in deinem eigenen Auge. Den Balken kann ich rausmachen. Der ist groß genug, den kann ich anfassen. Den Splitter beim Nächsten, den kann ich rausmachen, wenn der will. Wenn der nicht will, zappelt der nur rum. Da gibt es nur Stress. Da geht nichts raus. Ne? Wenn man aber sich gegenseitig so nah ist und so lieb miteinander umgeht, dass der andere so viel Vertrauen hat und ruhig hält, dann kann man den Sparen rausmachen. Ne? So ist es mit den kleinen Kindern. Und genauso ist es auch in dem Umgang mit den Herzen. Niemand wird vor dem anderen sein Herz aufmachen, wenn er weiß, der andere lästert drüber oder der andere macht sich drüber lustig. Ne? Sondern dann ist man ruhig und dann denkt man, das ist aber komisch, warum ist denn der so ruhig, warum sagt der nichts? Oder warum verhält denn der sich ganz anders, wenn er mit mir zusammen ist oder wenn er in der Gruppe ist? Ne? Und dann sind das meistens die Sachen im Herzen, die halt noch wehtun. Und da ist es höchste Zeit, auf den Berg zu gehen, sich auf den Weg zu machen und Heilung zu empfangen von unserem Vater im Himmel. Manchmal braucht man da jemanden dazu, der ein bisschen mit unterstützt und hilft. Und es ist schön, sag ich mal, wenn man einen Freund hat, mit dem man sich unterhalten kann, mit dem man gemeinsam auf dem Weg ist und sich gegenseitig austauscht und ermutigt, dann geht das viel schneller. Aber das muss nicht unbedingt sein. Es geht darum, dass man selber zu Jesus geht und von ihm wirklich komplett gesund und heil wird. Das ist, denke ich, oder sollte, denke ich, von jedem Einzelnen von uns der Anspruch sein und der Wunsch und auch das Ziel. Aber dafür muss man sich halt ein bisschen ausstrecken. Als der David König geworden ist, ne, da war er zuerst ein Hebron-König. Das, ich glaube, 7 Jahre oder 9 Jahre, spielt da keine Rolle. Und jedenfalls, dann als er über ganz Israel als König gesalbt wurde, hat er sich nach Jerusalem auf den Weg gemacht. Warum so zielstrebig ist er dorthin? Ich denke, das war ja nur ein Kriegsmann, ne? Wenn man das so sagt. Und hat ja nur davor schon eine Weile dort in der Burg in Hebron gelebt. Und da wird er schon seine Augen aufgemacht haben und gesagt haben, also die Stadt, das wird mal meine. Ne? Also so könnte ich mir das vorstellen. Und das sieht man an der Art und Weise, wie er die eingenommen hat. Ne? Müsst ihr mal lesen. In 1. Chronik 11, glaube ich, steht das. Und 2. Samuel 5 oder so. Und da hat er zu seinen Truppen dort gesagt, also wer als Erster bei den Jebusitern reinsteigt und die erschlägt, der ist der Chef hier. Und wer war es dann? Der Joab. Der ist als Erster hochgeflitzt und war dann der Chef. Ne? Da weiß man also, wie die Jungs drauf waren. Das kann man jetzt so und so sehen. Aber weißt du, was das Gute dabei ist? Die haben sich anspornen lassen. Die haben das Ziel gesehen, die haben sich auf den Weg gemacht und haben gesagt, ja, ich will das. Weißt du, und Jesus sagt hier zu uns, hier, es gibt Throne, ihr dürft die Heiden richten. Strengen wir uns auch an oder ist es uns egal? Der Joab war bloß der Chef von der Armee von Israel. Aber wir dürfen bei Jesus mitregieren. Aber dafür müssen wir uns anstrengen. Da können wir nicht sitzen bleiben und gucken, wie die anderen kämpfen, sondern wir müssen uns bemühen. Wir müssen Gott zeigen, dass wir es ernst meinen und wir müssen es auf den Weg machen, wenn wir es nicht gemacht haben. Und wenn wir es gemacht haben, müssen wir dranbleiben. Nee, Jesus hat gesagt, der Weg ist schmal und ist eng und wenige sind es, die ihn finden. Das heißt, man muss sich da anstrengen. Nee, wenn man durch den Wald läuft, da sieht man immer mal die Spuren von den Rehen hier, die Wildwechsel. Und das sage ich dann manchmal zu meinen Kindern, und siehst du den Weg hier? Guck, da. Ja. Das ist immer lustig. Ne? Und ungefähr so kann ich mir das vorstellen. Weißt du, wie Jesus sagt, der Weg ist schmal. Das Feld ist breit. Da ist nicht rechts und links unbedingt jetzt ein riesengroßer Gartenzaun dran oder du läufst zwischen zwei Mauern durch und musst dich zwischendurch knabbeln. Nee, das ist schon eine Wiese und Jesus hält dich nicht fest, aber der Weg ist trotzdem schmal. Und erwartet von dir, dass du seine Stimme in sein Herzen hörst und weißt, wo du langlaufen sollst. und nimmt dich nicht in Ketten und er bindet dich auch nicht fest. Das macht der Teufel. Ne? Ein Kind nimmt man an der Hand, wenn es nicht spurt. Wenn es spurt, dann kann man es schön laufen lassen. Ne? Und so sagt Jesus hier, der Weg ist eng, such ihn, streng dich an, gib dir Mühe und du weißt, ich rede zu deinem Herzen. Du kannst meine Stimme hören, wenn du hörst, wenn du hören willst. Und genau. Dann nach dem Richten sagt Jesus noch, dass wir halt in Weisheit mit den Sachen umgehen sollen, die er uns gezeigt hat. Ne, das war die Herrlichkeit, die der Konrad heute mit der Schubkarre gesehen hat, wo ich vorhin gesagt habe, das kann man auch als Perle bezeichnen. Ne, Jesus sagt hier, gebt das Heilige nicht streunenden Hunden, noch werft eure Perlen vor die Schweine. Also wo man halt, was uns wertvoll ist, das soll man nicht einfach so achtlos wegwerfen oder so drüber lachen. Ne? Manchmal muss man so ein bisschen mit Trauer zurückdenken, sag mal an die Zeit, wo ich früher noch mit anderen Leuten unterwegs war, wie die halt da, sag ich mal, zum Beispiel von ihrer Freundin geredet haben oder so, weißt du? Und damals fand man das vielleicht cool. Wenn man das jetzt hört, da wird man erschrecken und denkt, hallo, ist das deine Freundin oder ist es dein Fußabstreicher? Ne? Und so sagt Jesus hier, passt auf, wie ihr das, wem ihr das weitergibt, was ihr in euren Herzen erlebt habt mit mir. Wenn es passt und wenn es auf Resonanz stößt, sage ich jetzt mal so, dann ist es eine Perle, die ihr den anderen zeigen könnt, wo die anderen auch sagen, was, das hast du gekriegt? Cool, das will ich auch haben. Und diese Perlen hat Jesus für jeden von uns, wenn wir ihm begegnen. Na? Aber man soll es nicht einfach so wie in der Presse draußen rumstreuen, heute hoch und morgen runter und übermorgen denkt keiner mehr drüber nach, sondern es ist was Wertvolles. Und es lohnt sich dafür, die anderen Sachen abzugeben und zu lassen. Und genau, und als Nächstes sagt er noch, dass wir halt den Vater bitten können und er wird uns geben. Ne? Suchen und finden und wir dürfen anklopfen und er wird uns aufmachen und wir dürfen bei ihm sein. Und genau, und dann sagt er noch als Zusammenfassung von seinen ganzen Ausführungen hier, so wie ich behandelt werden will, soll ich die anderen behandeln. So kann man das zusammenfassen, das ganze Gesetz und die Propheten. Ne? Aber Gott hat ja gewusst, dass es ein bisschen Stress gibt und dass das nicht immer so klappt. Und deswegen hat er halt viele Gesetze und Vorschriften gemacht. Weil es ist ja ein Volk. Ne? Es geht jetzt nicht um im Privatleben in der Familie. Muss man mal ein bisschen aus verschiedenen Sichtweisen sehen. Also zumindest die Gesetze an Israel damals. Genau, denn es ist eine enge Tür und ein schmaler Weg. Die Anforderung ist hoch. Und Jesus sagt, und wenige sind, die den Weg finden. Und da ist halt die Frage dann, bist du einer der wenigen oder willst du einer der wenigen werden? Hast du den Weg gefunden? Gehst du da drauf? Oder hast du noch gar nicht angefangen zu suchen? Dann mach dich auf den Weg. Lass dich nicht abbringen. Entscheide dich und bleibe bei deiner Entscheidung. Jesus möchte uns belohnen und er hat gesagt, dass der Lohn groß sein wird. Aber das werden wir erst sehen, wenn wir im Himmel sind, nicht hier auf der Erde. Und genau, eine Warnung, sagt Jesus noch, das kommt jetzt danach, und zwar, nehmt euch in Acht vor falschen Propheten. Das ist das einzige Mal, wo Jesus, oder zumindest, wie ich es hier gemerkt habe, vielleicht war ich auch, habe ich noch nicht alles gesehen, Jesus sagt hier, Achtung, vor denen müsst ihr aufpassen. Jesus sagt also nicht, Achtung vor dem Teufel, Achtung vor dies, das, jenes, sondern sagt nur, Achtung vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig, aber räuberische Wölfe sind. Und dann sagt er, dass wir sie an den Früchten erkennt werden, also an dem Verhalten, ne, was ich vorhin gesagt habe, an der Frucht, Barmherzigkeit, Liebe, Freude, Geduld. Wenn das da ist, ist es ein Schäfchen. Wenn es brüllt, ist da noch ein bisschen ein bisschen Wolf drin. Der darf dann raus aus dem Schafspelz. Ne? Also entweder der Wolf muss aus dem Schafspelz raus oder der ganze Prophet muss halt dann aus der Gemeinde raus. Das wäre natürlich dann die nächste Stufe, das nicht so gut ist. Ne? Dann lieber der Wolf aus dem Herzen raus, dass wieder das Schaf drin ist. Ist besser. Ne? Deswegen sagt Jesus, ihr werdet die an den Früchten erkennen. Ne, am Anfang sieht man das vielleicht nicht gleich, weil der Mensch kann sich auch verstellen vor den anderen und kann irgendwas Tolles vorführen. Und sich anstrengen und bemühen, gut zu verhalten. Zumindest die Zeit, wo man untereinander ist. Ne? Aber Jesus sagt dann ganz klar, an Früchten werdet ihr sehen, ob es ein Schaf oder ein Wolf ist. Und er sagt auch ganz klar, dass jeder Baum, der nicht edle Frucht trägt, ins Feuer geworfen wird. Ne? Wo er sagt, diese falschen Propheten werden nicht im Himmel landen. Gibt Jesus eine ganz klare Warnung. Also lasst uns da kein Wolf in unserem Herzen aufkommen. Genau. Ach ja, und dann kommt wieder dieses Beispiel, was ich schon am Anfang gesagt habe, ne, mit dem Haus, wo Jesus sagt, wenn ihr euch dran haltet, wenn ihr mein das tut, dann ist euer Haus auf dem Felsen, dann dürft ihr zu mir in mein Reich rein. Wenn ihr das nicht tut, dann zählt ihr zu denen, wo er sagt, weicht von mir, die ihr gesetzlos handelt. Also die ihr ohne Gesetz seid, die ihr denkt, ihr könnt machen, was ihr wollt. Das funktioniert nicht. Und mir kommen noch zwei Beispiele, dass man das vielleicht mal noch ein bisschen illustriert. Und zwar einmal der David, ne, bevor er König geworden ist. Da hat er schon die Verheißung gehabt, dass er mal König werden darf. Ist er mit seinem Gefolge rumgezogen, hat das ein oder andere gemacht. Und irgendwann hat er mal auf eine Herde Schafe aufgepasst. Warum auch immer, wie die Zusammenhänge sind, darum soll es ja nicht gehen. Sondern es geht darum, dass ein David irgendwann mal eingefallen ist, ach siehste, auf die haben wir da aufgepasst. Die haben jetzt Schafschuhe, da gibt es was zu futtern, da könnten wir eigentlich mal vorbeigehen, vielleicht kriegen wir da auch was davon und ab. Ne? Und da hat er ein paar von seinen Jungs losgeschickt, hat gesagt, hier, geht mal dort zum Nabal und fragt den mal, grüßt nochmal schön lieb, ob er Abel was zu essen mit für uns hat. Und das hat aber nicht so richtig geklappt und der Nabal, der fand das eigentlich so toll. So nach dem Motto, der David, der ist fortgerannt vom König, der macht Stress mit dem König, mit dem will ich nichts zu tun haben. Und tschüss. Ihr kriegt überhaupt nichts bei euch, piept wohl. Und ist dort ziemlich aus der Haut gefahren. Und sein Frauchen war dann nicht so gesinnt. Die hat es dann zugetragen gekriegt, hat einen großen Schreck gekriegt und hat gesagt, der David ist ein Kriegsmann. Wir haben zwar ein paar Leutchen hier, aber das sieht schlecht für uns aus. Wenn der jetzt auch so aufbläst wie mein Mann, dann sind wir einen Kopf kürzer. Und packt dort fix was ein und flitzt los. Na? Und der David hat sich schon auf den Weg gemacht. Der hat also den Wolf in seinem Herzen zugelassen. Hat gedacht, jetzt müssen wir uns mal ein bisschen Fleisch rauben. Und hat zu seinem Kumpel gesagt, los Schwert rum, auf geht's, den machen wir weg. Das geht so nicht. Warum auch immer, was da noch so war, dass es ihm da so aufgestoßen hat, steht so nicht drin. Aber es geht um die Geschichte und um die Sachen, die so im Herzen passiert sind. Weißt du, und dieser Ärger und den Zorn und den Unmut, den der David darüber hatte, den hat er halt zugelassen, hat freien Lauf gelassen und wollte sich jetzt mal so richtig schön hier austun und seine Wut dort rauslassen. Und dann kommt die Abigail dort dem David entgegen, tut ihn besänftigen. Und dann ist halt interessant, dass der David in seinem Herzen merkt, oh, das war jetzt wirklich verkehrt von mir. Weißt du, der ist nicht auf dem Weg geblieben, der David. Der ist abgebogen und wollte sich selbst rächen. Aber als jemand kam und ihn gewarnt hat, hat er es erkannt in seinem Herzen, ist umgekehrt und ist wieder zurück auf dem Weg. Und hat zu der Frau gesagt, gut, dass du gekommen bist. Sonst wäre vom Nabal niemand übrig geblieben. Und da sagt die Frau zu ihm, ich weiß. Aber weißt du, ich weiß auch, du wirst König werden. Und das ist nicht gut, wenn du dann so eine Blutschuld auf dir drauf hast, dass du hier so eine ganze Familie weggeputzt hast, nur weil dir irgendwas nicht gepasst hat. Das ist kein gutes Zeichen. Und so machen wir das manchmal mit unseren Worten, wenn wir über irgendwelche Leute herziehen. Na? Und dann lasst uns die Korrektur annehmen, wenn uns jemand was sagt. Und lasst uns umkehren und lasst das. Ne? Gott hat gesagt, mein ist die Rache, ich werde vergelten. Und kurz drauf ist der Nabal gestorben. Also da war schon irgendwas verkehrt. Aber Gott hat das gemacht, nicht der David. Und die anderen Leute, die konnten ja nichts dafür. Ne? Die sind doch alle leben geblieben. Es ging nur um den einen. Und ne, ich fand es halt schön so, diese Korrekturfähigkeit vom David. Weißt du, obwohl er was verkehrt gemacht hat, hat er gemerkt, oh nee, das war verkehrt. Ich lasse mich korrigieren, ich bringe es in Ordnung, ich mache das nicht so. Und ich entschuldige mich bei Gott. Und das sieht man eigentlich bei seinem Leben bis zum Ende. Na, er hat manches gemacht, was nicht so gut war, aber hat sich korrigieren lassen und ist umgekehrt. Und deswegen soll er einfach ein Vorbild für uns sein, dass wir sagen, ja, cool, gut, wenn wir vielleicht mal was verkehrt machen, dann kehren wir aber wieder um. Wenn wir vielleicht mal den anderen verurteilt haben oder über ihn gelästert haben oder irgendwelche bösen Worte gesagt haben, dann lasst es uns in Ordnung bringen und nicht mehr machen. Genau, und ein anderes Beispiel ist die Hanna. Die Hanna, die keine Kinder kriegen konnte und die Hanna, die bloß die Zweitfrau war. Sie war zwar die geliebte Frau, aber sie hatte keine Kinder. Das war komischerweise oft mal so im Alten Testament. Und die Penina, die hatte Kinder und die hat sie gehänselt. Hat sie ausgelacht, hat sie geärgert und hat sie, sag ich mal, niedergehalten. Weil sie hat ja Kinder gehabt. Du kannst keine. Und warum haben sie das gemacht? Die eine war geliebt, die andere nicht. Das ist ein Zieh auf Höfe. Nee, also schön, dass man ihn hat, das reicht. Das ist gut so. Ne? Als ich das so gelesen habe, dachte ich so, naja, Gott hat eine Eva gemacht, ne? Nicht zweier. Egal. Andere Zeit gewesen. Und die Penina, die war eigentlich auch übelst verletzt, ne? Die war abgelehnt und hat das an ihrer Mitgefährtin dort ausgelassen. Und irgendwann, ich weiß nicht, was man davon ausdrückt, so zu sagen kann, irgendwann war es bei der Hanna halt dann das Limit erreicht und hat es nochmal ausgehalten. Ne? Und dann hat sie aber nicht die Penina da den Kopf kürzer gemacht, sondern sie hat ihr Herz vor Gott ausgeschüttet. Sie hat ihren ganzen Schmerz und ihren ganzen Ärger abgegeben, hat der Penina vergeben und dann hat sie Heilung empfangen. Genau dort, wo sie gebetet hat. Und wenn man das liest, dann merkt man, dass es kein 5-Minuten-Gebet war. Sondern der Eli, der hat sie beobachtet und hat gedacht, was ist mit dir los hier? Du bist die ganze Zeit hier, machst irgendwas, dein Mund bewegt sich, ich höre nichts. Sag mal, bist du besoffen oder was? Na, es waren, wie gesagt, bestimmt keine 5 Minuten. Sondern es dauert ein Stück, wenn man sich ja vor Gott beugt und dort sein Herz einfach mal aufmacht, den Schmerz rauslässt. Aber dann macht Gott es gesund und Gott vergibt und Gott heilt. Und dann ist diese Wunde gesund. Und darum geht es doch. Ne, es geht nicht darum, dass man ein Pflaster draufkleben, der vergibt nur es wieder gut. Ne, damit geht's los. Das muss man den Kindern erstmal beibringen. Aber es geht darum, dass die Wunde gesund wird und das Pflaster wegkommt, dass es wieder normal ist. Und das hat die Hanna dort erlebt. Ne? Und die hat sogar noch Gott ein Gelübde gegeben. Hat gesagt, wenn du mir ein Kind gibst, als Bestätigung, sage ich jetzt mal dafür, dass jetzt alles wieder in Ordnung ist, dann will ich es dir geben. Und sie hat eins gekriegt und sie hat auch ihr Gelübde erfüllt, hat diesen Samuel dort in den Tempel gebracht. Und danach dann hat sie noch mehr Kinder gekriegt. Aber sie ist diesen Weg zurückgegangen, sie ist umgekehrt. Sie hat sich nicht, sage ich mal, von ihrem Schmerz dort aufreiben lassen und kaputt machen lassen, sondern sie ist auf diesen Berg gegangen, zu diesem Zuhause, in seine Gegenwart. Sie hat ihr Herz vor Gott ausgeschüttet. Und das müssen wir jeder machen. Jeder von uns hat Verletzungen. Bei jedem tut es weh im Herzen. Oder tat es auf alle Fälle weh. Es ist halt bloß die Frage, tut es immer noch weh? Oder ist es schon alles in Ordnung? Wenn alles in Ordnung ist, dann ist ja gut. Dann kannst du dich freuen und fertig. Wenn es aber noch weh tut, dann bleib nicht dabei. Kehr um. Geh wieder zurück. Geh in seine Gegenwart. Schließ deine Tür zu, geh in dein Kämmerlein und wein dich vor deinem Gott aus. Solange, bis der Schmerz raus ist. Ne, die Hanna hat dort viele Tränen vergossen. Das war nicht so, ich streng mich mal an, ich entscheide mich, ich vergebe jetzt. So, gut, jetzt kann ich wieder gehen. Das ist höchstens noch im Pflaster geguckt, das ist noch nicht einmal rausgeholt oder draufgeklebt. Weißt du, davon wird nichts gesund. Sondern verbring Zeit. Lass zu, dass dieser Schmerz hochkommt. Lass zu, dass du ihn abgibst, dass du ihn nicht festkrallst, sondern gib ihn ab. Lass es zu, Gott liebt dich. Er will dir nicht wehtun und er hat auch nichts Böses für dich vor. Er will dich gesund machen. Aber du musst zu ihm kommen. Das kann kein Mensch machen. Weißt du, wir können dem anderen ein Pflaster draufkleben, maximal. Aber dann ist gut. Wir können auch ein bisschen Mitgefühl geben und sagen, ja, es tut schon weh, das ist okay. Also, ich habe das jetzt ein bisschen spaßig ausgedrückt, aber das kann man auch noch ein bisschen mehr machen. Aber vom Grundsatz her, weißt du, diese Heilung, das macht Gott und wir müssen zu ihm kommen. Er ist das Leben. Er ist der Heiler. Er ist der Wiederhersteller. Er ist der, der uns liebt. Und wenn wir bei ihm ankommen, dann wird es gesund. Und wenn unser Herz in Ordnung ist, dann können wir genau diese Anforderung, die Jesus sagt, die können wir dann machen. Weil es nicht mehr piekt, wenn der andere aus Versehen mal piekt. Es wird immer wieder mal sein, dass man irgendwo jemanden begegnet, der ihn vielleicht nicht so verhält, wie man das erwartet. Oder wir verhalten uns anders, als die anderen von uns erwarten. Es gibt auch mal, dann denkst du so, war das jetzt ich oder war das jetzt der andere? Aber nicht so mit so einer richtenden Sicht, weißt du. Es geht nicht darum, dass man die anderen beurteilt und jeden in seine Schublade steckt. Das ist doch Quatsch. Es geht darum, wenn ich bei dem anderen angeeckt bin, bin ich jetzt angeeckt, weil bei dem gerade der Spießer rausstande, oder bin ich jetzt angeeckt, weil der mir gerade nicht gepasst hat, ja. Ne? Und das erkennen wir in unserem Herzen, wenn wir da Gott darum bitten. Und wenn ich den anderen angerempelt habe, dann ist es meine Aufgabe, das in Ordnung zu bringen. Ne? Wenn der andere mich angeeckt hat, dann ist es meine Aufgabe, ihm zu vergeben. Und nicht zuzulassen, dass dort ein Piekser entsteht, sondern das wieder heilen zu lassen. So schnell wie möglich. Sofort am besten. Dann ist es wieder gut. Weil genau diese kleinen Piekser, die werden dann größer und dann gibt es halt Stress. Und dann kommen die Wölfe und die riechen dann das Blut und die freuen sich drüber und dann zerfleischen sie. Ne? Und das ist nicht gut. Und ja, deswegen lasst uns lieber bei den Schafen bleiben. Die haben keine solchen Zähne, dass sie Fleisch fressen. Die fressen Gras. Das ist dafür da. Ne? Und wie gesagt, das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn wir dort bleiben auf diesem Weg und wenn wir das erleben in seiner Gegenwart, dann merken wir, es ist okay. Und dann können wir uns darüber freuen. Und dann können wir uns auch darüber freuen, dass Jesus gesagt hat, ihr werdet Lohn im Himmel haben. Weißt du, da können wir uns darüber freuen. Aber wir müssen hier auf der Erde schon durchhalten bis zum Schluss. Ne? Wenn wir dann kurz davor die Kurve kratzen und sagen, keine Lust mehr, dann ist halt auch vorbei. Da war es schade drum. Ne? Sondern wir sollen uns freuen, dass unsere Namen im Himmel aufgeschrieben sind und dass wir mal in Ewigkeit bei ihm sein werden. Genau. Ja, ich denke, das ist okay. Und Vater, danke für deine Gnade. Danke, dass du uns wirklich liebst, Herr. Danke, dass du uns den Weg zeigst in deine Gegenwart, Herr, und dass du unser Herzen gesund machst. Und ich bitte dich, dass du jetzt all das versiegelst, Herr, und aber auch zu jedem einzelnen Herz sprichst, dort, wo es einfach noch gesund werden muss, Herr. Ich bitte dich, dass du den Mut gibst und auch die Freiheit, dass das in Ordnung gebracht wird, sodass wir gesund vor dir sind, Herr, als deine Kinder. Zu deiner Ehre, Herr, denn du liebst uns doch von ganzem Herzen. Herr, es gibt doch nichts Schöneres, als in deiner Gegenwart zu sein. Danke, dass wir bei dir zu Hause sein dürfen, mein Gott. Danke für den Weg, Herr, den du uns geführt hast. Danke, dass wir mit dir leben dürfen, dass du uns unsere Schuld vergeben hast, Herr. Danke für deine Gnade und für deinen Frieden, den du gemacht hast in unseren Herzen. Vielen Dank dafür, mein Gott. Amen.